Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Man sollte auch ein paar Dutzend Schritte mit Vorfußlauf machen und mit Rückfußlauf. Nicht, weil das für die Muskeln effizienter ist, sondern damit die Gelatine mal unterschiedlich belastet wird. Aber wenn man immer im selben Stil die Gelenke und die Faszien belastet, dann leiern die aus und dann gibt es solche Überlastungsschäden.
Wenig wird aktuell so heiß diskutiert im LäuferInnen-Kosmos wie Faszientraining. Aber was sind Faszien eigentlich ganz genau? Können sie wirklich verkleben? Und wie effektiv sind Schaumstoffrollen? Es ist an der Zeit, Licht ins Dunkel zu bringen. Und wer könnte da besser als unser Gast, einer der bekanntesten Faszienwissenschaftler, Professor Dr. Robert Schleip, geeignet sein? Robert ist Humanbiologe, Diplompsychologe und forscht als der Faszienexperte schlechthin für die TU München und Universität Ulm. Im Gespräch erklärt er, dass Faszien viel mehr sind als nur unser Bindegewebe und welches Potenzial für unsere sportliche Leistung in ihnen steckt. Er sagt, was unsere Faszien angeht, sind wir eher Kängurus anstatt Gorillas. Und was er damit genau meint, erfahrt ihr in der Folge. Robert präsentiert nicht nur spannende Studien rund um das Faszientraining, sondern gibt uns natürlich auch Praxistipps. Wir erfahren zum Beispiel, warum ein abwechslungsreiches Lauftraining und Sprungübungen nicht nur die Stimmung aufhellen, sondern uns auch nachhaltiger laufen lassen. Ich bin Lilly aus der Achilles Running Redaktion und ich bin mir sicher, dass auch ihr als Team Faszie aus dieser Podcast-Folge geht. Also ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Hallo Robert, herzlich willkommen bei uns im Achilles Running Podcast. Wie geht's dir denn heute?
Mir geht es heute sehr gut, weil ich mich auch auf das Gespräch freue.
Wunderbar. Und warst du denn am Wochenende irgendwie schon sportlich unterwegs?
Ich war vor 3 Tagen, habe ich meinen langen Lauf im Englischen Garten gemacht. Da gehe ich immer erst in den Eisbach 10 Minuten rein, lass mich da 1 Kilometer treiben, sehr sportlich. Zieh mich dann sportlich an und dann renne ich los mit lauter Musik. Und nach so einer halben Stunde ziehe ich dann die Schuhe aus und mache das alles barfuß auf dem Reiterweg dort. Also da bin ich dann, das reicht mir für ein paar Tage, das ist wunderbar.
Boah, richtig sportlich unterwegs. Ich war tatsächlich gestern auch auf meinem langen Lauf und ich muss ehrlich sein, heute tun mir ein bisschen die Beine weh. Weil ich habe mich jetzt für einen Marathon angemeldet. Exakt. Dementsprechend war es wirklich ein richtig langer Lauf und heute bin ich ein bisschen müde.
Ja, aber das soll ja so sein, gell? Wenn man einen langen Lauf macht, dass man dann, also bei mir zumindest, dass ich das 1-2 Tage dann doch noch spüre, dass ich was gemacht habe.
Ja, das ist bei mir auch so. Und ich freue mich, dass wir jetzt hier sitzen, gemeinsam sprechen können. Und du bist ja einer der weltweit führenden Faszienforscher. Und irgendwie wird das Thema Faszien auch immer relevanter. Also mir ist es jetzt tatsächlich innerhalb der Recherchen für die Arbeit immer mal wieder untergekommen. Und so sieht es anscheinend auch in den Sportwissenschaften aus. Aber trotzdem ist es ja kein alltägliches Thema. Und daher habe ich mich gefragt, woher kommt bei dir denn eigentlich die Faszination für Faszien?
Oh, das ist eine lange Geschichte. Ich war viele Jahrzehnte in der Rolfing-Methode praktizierend, das ist so eine Bindegewebsmassage aus Amerika. Und da war ich einer der Ersten, das ist so eine Tiefengewebsmassage. Und da waren immer schon, war das fasziale Bindegewebe, war im Vordergrund von dem, was Körperhaltung und Bewegungseinschränkungen formt. Ich war aber nicht zufrieden mit unserer wissenschaftlichen Untermauerung. Die Schüler waren zufrieden im Unterricht. Und dann bin ich mehr in die Forschung eingestiegen und das fand ich so faszinierend, dass ich da jetzt die letzten 15 Jahre hängen geblieben bin.
Ach, Wahnsinn. dass man über sowas quasi den Einstieg findet, das ist ja interessant. Wir haben jetzt schon mehrmals das Wort Faszie benutzt, aber was ist denn das eigentlich? Ein wirklich deutsches Wort scheint es ja nicht zu sein. Also ich kann mir, als wenn ich es höre, erstmal nichts drunter vorstellen.
Ja, man könnte es eigentlich übersetzen. Das ist ein neumodisches Wort für das, was man immer schon Bindegewebe genannt hat. Das wäre eine sehr vereinfachte Definition. Also in den anatomischen Wissenschaftler, die Mediziner kennen das Wort. Und da waren das derbe Bindegewebsplatten, die mehrdirektional sind, die man zerschneiden kann. Und die sind gar nicht so selten im Körper. Also jeder Mediziner weiß es vom sogenannten PrEP-Kurs, dass man Stunden beschäftigt ist, und Kartoffelschälen ist einfach vom Handwerklichen im Vergleich dazu, das Bindegewebe, was praktisch alle Muskeln umhüllt, man kennt es ja auch, die milchige Haut um so ein Hühnchenfleisch drumherum, das ist so ein Millimeter dünn an meisten Stellen, aber ist doch recht straff. Also wenn man das wegpräpariert, da ist man ziemlich lang beschäftigt. Manchmal geht es leicht wegzuschälen und manchmal muss man ganz sauber filettieren, um den Muskel nicht zu beschädigen. Und das hat man eigentlich immer aus dem Weg geräumt, damit man dann die eigentlichen Muskeln und Organe klarer sehen kann. Also man hat gedacht, es sei ein Verpackungsgewebe. Und jetzt eben in den letzten Jahren kommt man drauf, das ist viel mehr als eine Verpackung. Und die Muskeln funktionieren ganz anders. Und der moderne Faszienbegriff ist eigentlich alles fasrige, kollagene Soft Connective Tissue. Also da gehören nicht nur die bindegewebigen Hüllen um die Muskeln dazu, sondern auch die Gelenkkapseln. Mhm. Da gehören auch die Bänder und Sehnen gehören dazu, auch das lockere Bindegewebe unter der Haut und auch das intramuskuläre Bindegewebe. Also da gibt's ja auch so ganz kleine Beutel-in-Beutel-Verpackungen. Und das hat nochmal in den Sportwissenschaften das ganze Verständnis auch von Biomechanik verändert, weil ganz viele Muskeln ziehen gar nicht in den Knochen da an das Gelenk, wo man gedacht hat, sondern ziehen in so Bindegewebsplatten rein und die übertragen dann die Muskelkraft 2, 3 Gelenke weiter. Also der Gluteus Maximus zum Beispiel beim Läufer, der zieht in die Fascia Lata, das ist schon eine hosenartige Umhüllung um den ganzen Oberschenkel. Und da geht die Spannung bis runter zum oberen Sprunggelenk. Und dafür benutzt man dann den Gluteus Maximus. Also da passiert gerade so ein Neudenken in den ganzen Sportwissenschaften.
Ah, das bedeutet, dass Faszien ja quasi viel mehr sind als einfach nur das Wort Bindegewebe. Und ich finde das immer wieder faszinierend, dass wir jetzt erst auf die Idee kommen, dass eventuell alles, was in unserem Körper drin steckt, auch eine Funktion hat. Und du hast ja gerade, dass man erst dachte, ja, okay, nee, das liegt hier um den Muskel rum, das hat eigentlich gar keine Aufgabe. Und dass wir jetzt darauf kommen, oh ja, da steckt ja eigentlich noch viel mehr dahinter. Und was macht denn dieser Komplex denn eigentlich dann bei uns im Körper?
Ja, ich denke, das ist sehr naheliegend, aber ich würde das auch niemand beschuldigen, weil das bei menschengemachten Geschenken oder Maschinen und so weiter auch der Fall ist, dass man die Verpackung entfernen kann und der Inhalt funktioniert trotzdem. Also das ist so plausibel wie nur irgendwas. Gell? Mhm. Also wenn ich dir irgendein Smartphone oder Schmuckstück oder sonst was schenke, dann bewunderst du die Verpackung, tust die respektvoll auf die Seite legen und ab dann ist die Verpackung nicht wichtig, um das Gerät zu benutzen zu können und zu verstehen zu können. Und bei menschengemachten Geschenken ist das auch so. Bei von Natur gewachsenen Organismen ist das ganz anders, weil die Verpackung ist mitgewachsen. Also der Körper, den ich bewohne oder den ich berühre als Therapeut, der war mal ein ganz kleines, Millimeter kleines Samenkorn, was sich dann Woche für Woche mehrfach ausgedehnt hat. Und die einzelnen Teile haben sich ganz weit voneinander wegbewegt. Und wenn es da ein klebriges Element gibt, und das gibt's eben bei von Natur gewachsenen lebendigen Organismen doch recht häufig, dann ist es in eine multiple Vorspannung mitgewachsen. Und wenn ich das dann wegnehme, dann fällt das ganze Ding in sich zusammen. Und das ist genauso überraschend. Stell dir mal vor, ich schicke dir irgendein, so wie das Mikrofon, was ihr mir gerade geschickt habt, und das blöde Teil funktioniert nicht. Und dann rufe ich die Hotline an und sage, das blöde Teil funktioniert nicht. Und dann sagt die nette Dame, Herr Schleib, wo haben Sie denn die Verpackung hingetan? Und dann sage ich, die habe ich gestern mit dem Küchenmüll entsorgt. Und dann sagt die Dame, den brauchen Sie bitte. Sie müssen das Mikrofon immer auf das grüne Feld der Verpackung drücken und dann müssen Sie an der roten Diagonale der Verpackung ziehen und dann funktioniert das Teilchen. Und dann würde ich sagen, das hätte ich gerne vorher gewusst. Und dann sagt die blöde Dame, das stand auf Seite 127 der Bedienungsanleitung. Und dann ist man doch etwas überrascht und beschwert sich. Und wer dann sagt, und so ähnlich sind jetzt die Heilpraktiker, so wie wir, dass wir sagen, das hat man doch schon früher gewusst. Und es stand, das hat der Andrew Taylor Still, der Begründer der Osteopathie, oder die Naturheilkundler kennen Elisabeth Dicke oder Ida Rolf oder sowas. Mhm. Die haben das schon vor 50 oder 100 Jahren gesagt. Wenn ihr das Bindegewebe wegnehmt, funktionieren die Muskeln und die Organe überhaupt nicht so. Ihr könnt die gar nicht verstehen. Aber naheliegend war das nicht. Und dass man das einem Mediziner jetzt um die Ohren haut, dass er sich in seinem Grundstudium nicht mit diesen Seite 127 der Bedienungsanleitung, also mit komplementärmedizinischer Literatur rumgeschlagen hat, das finde ich übertrieben. Also das ist wirklich ein Umdenken. Und es ist nicht naheliegend, aber es macht total Sinn, gell? Ja. Also zum Beispiel der Gluteus Maximus zieht mit 80% seiner Fasern. Vor 3 Jahren hieß es noch 60% seiner Fasern, die vom Becken zum Bein ziehen, nicht in den Oberschenkelknochen, da wo man das gelernt hat und ist damit ein eingelenkiger Hüftbeweger oder Stabilisator, sondern der zieht in die hosenartige Umhüllung, die bis zum Unterschenkel geht, die bis zum Fuß runter geht und die dann unten das, also so wie eine kinetische Fingerfalle, an der ich ziehe, strafft die Hose um das obere Sprunggelenk und verhindert, dass man wackelt zum Beispiel. Also ganz viele Muskeln haben eine ganz andere Funktion, weil im Schnitt sind es 30% der Muskelfasern, beim Gluteus Maximus sind es viel mehr, also das schwankt, die in die Verpackung gehen. Und die Verpackung hat dann eine ganz andere Weiterleitung und macht was ganz anderes als die Muskelfasern, die direkt in die Sehne und von der Sehne ins Skelett gehen.
Ja, dann erstmal vielen Dank. Ich verstehe es jetzt um einiges besser und ich finde es auch richtig gut, dass du nochmal eine Lanze gebrochen hast, weil tatsächlich ist das im Internet, das ist auch bei den Recherchen aufgefallen, da sind die Leute sich gar nicht so einig und fangen schnell mal an zu meckern. Und umso schöner ist es jetzt mal eine Herleitung zu haben, wo das Ganze überhaupt herkommt und warum wir jetzt erst darüber sprechen. Und das Schöne ist ja auch, dass die Wissenschaft nicht stehen bleibt und dass wir immer mehr über uns herausfinden können und davon ja auch profitieren können. Und wenn das jetzt im Gluteus Maximus diese aktuell 80% sind, ist das ja doch schon mega viel. Und was passiert jetzt aber, wenn die Faszien da nicht ganz so geschmeidig sind? Also welche Probleme bzw. Symptome können denn Faszien, wenn sie nicht geschmeidig sind, verursachen?
Ja, das Runner's Knee ist ja das Iliotibial. Irritation, also das ist oft an der Außenseite vom Oberschenkel, so 3-4 Finger breit oberhalb vom Kniegelenk. Das ist häufig, also bei Leuten, die mehr als 3-4 Mal die Woche joggen, ist es eine der häufigsten Überlastungsirritationen. Und das sind nicht Muskelfasern, die da verletzt oder entzündet sind. Das ist ganz klar, da sind sich alle Experten einig, eine Überlastungs Eigenschaft von der Faszie, die den Oberschenkel an der Außenseite bewegt. Und da ist dann eben gut, sich damit zu beschäftigen. Also wie kann ich die präventiv behandeln? Wie soll ich meinen Laufstil verändern? Was kann ich selber damit tun? Und das hat dann weniger mit Muskeltraining zu tun, sondern einfach, wie reagiert kollagenes Bindegewebe auf Belastung? Und das ist natürlich nochmal ein eigenes Thema. Und da zählen natürlich, die Achillessehne ist auch eine fasziale Struktur nach dem neuen funktionalen Faszienbegriff. Also nicht nur die Sehnenplatte, die Aponeurose, das war immer schon eine Faszie, sondern auch diese spiralig runde Achillessehne, also Achillodynien, dann die Plantarfaszie, die ganzen Fußsohlenprobleme, das sind eigentlich alles fasziale Eigenschaften, die sich da melden.
Und wie sieht es im Alltag aus bei Leuten, die jetzt weniger Sport betreiben? Was haben die so für typische Symptome, wenn die Faszien? Kann man eigentlich sagen, dass die Faszien verkleben? Das kommt mir jetzt gerade in den Kopf, weil es gibt Artikel, die sagen, ja, Faszien verkleben. Und es gibt Artikel, die sagen, nein, niemals, so nennen wir das nicht. Und jetzt habe ich ja hier einen Experten sitzen. Verkleben Faszien?
Ja, also das ist ein deutscher Begriff, verkleben. In der Wissenschaft redet man von Fibrotisierung, also eine wucherartige Vermehrung von Kollagen Typ 1 in einem ungerichteten Zustand. Und das gibt es, das hat man bei der Wundheilung zum Beispiel. Also das kennt man, man kann die Haut am Unterarm wunderschön verschieben, aber wenn da mal eine Verletzung und eine Operation war, ist die Verschieblichkeit reduziert an der Stelle, wo eine narbige Wundheilung ist. Das ist nicht neu, da muss man auch nicht drüber diskutieren. Also man redet in der Wissenschaft von Adhärenzvermehrung oder eine reduzierte Scherbeweglichkeit. Also so kann man das biomechanisch messen. Also wenn ich zwei übereinander liegende Membrane habe, das wurde jetzt bei der chronischen Rückenschmerz, bei der Rückenschmerzforschung gezeigt. Da gibt's zwei so bettlakenartige Faszienschichten am unteren Rücken, die ganz, ganz wichtig sind. Und die sind normalerweise nur leicht miteinander vernetzt beim Gesunden. Also wenn ich eine Bewegung mache, dann rutscht die erste Schicht gegenüber der zweiten zum Beispiel um 8 Millimeter. Und bei Rückenschmerzpatienten sind die viel dichter miteinander vernetzt. Da könnte man schon sagen, verklebt. Mhm. Aber die waren vorher auch schon etwas verklebt, aber jetzt sind sie noch mehr verklebt. Also nebeneinander liegende Faszienmembrane, die sind selten völlig gleitend, sodass da nur Schmiermittel dann dazwischen ist, sondern da ist immer ein fibrillärer Verbund dazwischen, der mehr oder eng die eine Faszie mit der zweiten koppelt. Und diese Kopplung nimmt dann zu. Das hat man also richtig schön quantifiziert. Das ist eine hochkarätige Forschung gewesen an Harvard Medical School, dass man bei chronischen Rückenschmerzpatienten, wenn man in eine lumbale Flexion geht, also mit so einem runden Rücken sich nach vorne beugt, dann hat man eine deutliche horizontale Verschiebebewegung. Das nennen die Scherbeweglichkeit. Kann man am Ultraschall wunderschön sehen, um 8-9 Millimeter im Schnitt. Und bei chronischen Rückenschmerzpatienten ist das nur 1-2 Millimeter. Also die sind viel dichter, adhärenter miteinander verbunden. Und da wurde auch gezeigt von einer Kollegin, die ich da mitbetreut habe, die Annika Griffan hier in Deutschland, die hat es in ihrer Masterstudie wunderbar gezeigt, 6 Minuten Faszienrollen, das gibt's ja nur im Deutschen als Begriff, also Foam Rolling heißt es, kann diese Scherbeweglichkeit fördern, zumindest für kurze Zeit. Also man kann wirklich sagen, eine Verklebung im Sinne von einer Adhärenzvermehrung oder Scherbeweglichkeitsreduktion, wenn wir schon ganz gestochen laufen, das gibt es bei chronischem Rückenschmerz zum Beispiel. Und das lässt sich auch zum Beispiel mit einer Faszienrolle zumindest vorübergehend eindeutig positiv beeinflussen. Also das kann man schon sagen.
Das ist schon mal gut zu hören, dass das eine Sache ist, die auch vorbeigehen kann. Und zwar hast du ja gerade den runden Rücken angesprochen. Ich nenne das bei mir in der Umgangssprache, weil ich mich ganz oft dabei auch erwische, auch gern mal den Garnelenrücken oder die Garnelenhaltung. Und ich denke, das wirkt sich vielleicht auch ein bisschen negativ aus. Aber was im Alltag wirkt sich denn noch alles negativ aus und ist nicht gerade fördernd für geschmeidige Faszien?
Ja, der englische Spruch, use it or lose it, im Deutschen nicht gebrauchtes verkümmert, das gilt also nicht nur fürs Gehirn, nicht nur für die Muskeln oder für Sprachkenntnisse, sondern auch für die positiven, auch elastischen Rückfederungseigenschaften vom faszialen Bindegewebe. Und das kennt man auch als Wolffsches Gesetz mit 2F, dass die Knochen weniger belastbar werden, wenn man sie schont, also bei Astronauten. Durch den Belastungsmangel werden die nicht kräftiger, sondern der Mangel von Benutzung macht die richtig schwach. Aber das gilt auch umgekehrt. Also durch überdosierte Benutzung kann ein Gewebe auch geschwächt werden. Und das gibt's jetzt als Darwisches Gesetz, spezialisiert für das kollagene Bindegewebe. Und da gibt's dasselbe. Da gibt es also Unterlastungsschäden. Also der Stubenhocker, der sich zu wenig bewegt, bei dem verfilzt auch das Bindegewebe. Also das hat man gezeigt, bisher nur an Tierexperimenten, aber das ist naheliegend, dass es bei uns Menschen auch ist. Wenn man seine Gelenke und Faszien zu wenig bewegt, dann werden die unbeweglich. Also dann wuchert das auch. Und das ist also bei unsportlichen Leuten ist das die Mehrheit. Also da verkleben vermutlich die Rückenfaszien durch nicht genügend Purzelbäume machen und nicht genügend Gartenarbeit machen. Wenn man jetzt aber zu viele ähnlich dosierte Bewegungen pro Woche macht, also das kommt eigentlich erst ab 20 bis 40.000 Wiederholungen pro Woche in Frage und ist dann auch nicht zwangsläufig. Also ein Marathonläufer, der macht mehr als 20.000 Schritte pro Woche und hat möglicherweise trotzdem keine Belastungsschäden. Aber wenn man eben mehrere zigtausend ähnliche Bewegungen pro Woche macht, dann ist die wachsende Gefahr, dass das Gewebe sich nicht mehr erholen kann, dass es in eine proentzündliche Biochemie entartet und dann gibt es so eine nasse Verfilzung. Also das sind dann so eine Art Ödeme und das wäre sowas wie ein Golferellbogen. Und das ist eben auch eine bindegewebige Überlastung, die man da hat. Und das ist gar nicht so selten, gell? Und dann muss man überlegen, dass man ein paar Tage Laufpause einlegt, dass man weniger Wiederholung macht. Oder aber auch, da bin ich jetzt ein großer Fan, in Amerika ist es ja verbreiteter als bei uns, die Run-Walk-Run-Methode, die war mal vor ein paar Jahren ganz große Mode in Amerika von dem Jeff Galloway. Ich habe das auch mal probiert bei meinen Läufen, Stadtlauf oder sowas, dass man alle 20 Minuten, 10 Minuten, je nach Kompetenz, merkt, wenn der Laufschuh ein bisschen träge wird, dass man für 30 Sekunden schnelles Gehen macht. Und da ändert man den Laufstil. Also wird man natürlich trotzdem von ein paar Leuten überholt, aber man versucht mit großen Schritten und Pendelbewegung der Arme einigermaßen das Tempo zu halten. Aber die Gelenke und die Faszien werden ganz anders belastet. Und nach 30 Sekunden läuft man wieder los und da merkt man, Mensch, jetzt geht's wieder locker flockig. Und das wäre so eine Empfehlung, das braucht man nicht für die Muskeln, auch nicht für die kardiovaskuläre Kompetenz, diese Mini-Gehpausen, aber für das kollagene Bindegewebe, da macht das Sinn, auch um solche von mir gerade beschriebenen ödematösen Überlastungsschäden zu vermeiden. Und das wäre zum Beispiel so eine Geschichte. Also wenn man meint, die Laufkompetenz liegt nur daran, wie gut meine kardiovaskuläre Kondition ist und wie gut meine Muskeln sind und wie gut mein Gehirn strukturiert und die Faszien sind ja nur so ein Bindegewebe, das ist so einfach so wie meine Unterwäsche, das muss ich außen drum haben, so hat man früher gemeint. Ja. Dann braucht man nicht diese Gehpausen zwischendrin. Aber die Gehpausen machen auch Riesensinn wegen einer Eigenschaft, die das kollagene Bindegewebe und die Faszien haben und die Muskeln nicht. Und das ist die Tendenz zum vorübergehenden Ausleiern, würde ich auf Deutsch sagen. Das nennt man Creep, C-R-E-E-P, also wie ein Auseinanderkriechen. Mhm. Und das kann ich am besten beschreiben mit einer Gelatineschlange. Also wenn ihr das nächste Mal ein Haribo, also nicht die Gummibärchen nehmt, aber das wären auch nicht schlecht, die Gummibärchen, dann müsstet ihr an einem Arm ziehen, weil Gelatine ist eigentlich gekochtes kollagenes Bindegewebe. Und wenn ihr jetzt also so ein Ärmchen von dem Gummibärchen habt oder am besten die Cola-Schlangen, die finde ich wunderbar, weil die haben von Haribo, die haben drei verschiedene Farben.
Die sind sehr lecker.
Und wenn du da jetzt, die sind sehr lecker, genau. Wenn du da an so einer Cola-Schlange 50 Mal ziehst oder 10 Mal ziehst, dann siehst du, die wird jedes Mal ein bisschen länger. Und dann stell dir vor, das ist deine Achillessehne beim Joggen. Mm. Die wird mit jedem Schritt ein bisschen länger. Und irgendwann hat die ihre federnde Steifigkeit verloren und die Knochen hauen aufeinander drauf. Und wenn du dann 30 Sekunden aufhörst mit dem repetitiven Ziehen, dann schnurrt die in Zeitlupe wieder zurück. Fast bis auf die Ausgangslänge. Also das ist eine vorübergehende Steifigkeitsabnahme oder Längenzunahme, die du beim Laufen hast. Also stell dir einfach vor, in deinem Körper sind diese ganzen Knochen mit Gelatineschlangen oder so Gummischnüren ineinander aufgehängt. Und die leiern nach ein paar tausend Schritten ab und die Knochen hauen wie beim Ackergaul drauf. Die elastische Grundspannung, du hängst in den Seilen. Und das merkt man dann auch beim Laufen, also bei mir schon nach einer Viertelstunde. Ich laufe los, locker flockig wie ein elastischer Gummiball. Und nach einer halben Stunde oder Viertelstunde hört sich das an und fühlt sich an, wie wenn das Sandsäcke sind, die auf dem Boden aufkommen. Also da ist die Bodenzeit länger als die Flugzeit. Und das liegt nicht am Ermüden meiner Muskelfasern dann. Das liegt auch nicht am Ermüden meiner Herz-Kreislauf-Kondition, sondern an dem Haribo-Effekt.
Ja.
Dass die elastischen Sehnen an Elastizität, dass die ausgeleiert sind. Aber nicht ausgeleiert sind wie ein Keilriemen am Auto, das heißt, ich muss den austauschen, sondern als eine vorübergehende Verlängerung. Und wenn ich dann 30 Sekunden den Laufstil verändere, danach habe ich wieder dieselbe Gummiball-ähnliche, locker-flockige Laufstildynamik. Also man kann das auch, der Jeff Galloway hat so eine Magic-Formula, die du dann an der Garmin-Uhr einstellst, also wann du jetzt deine 30 Sekunden Gehpause einmachen kannst. Aber ich finde das viel schöner, das am Laufstil festzumachen. Dass ich merke, jetzt wird es schwerfällig. Also ich fühle mich 10 Jahre jünger. Also würde ich noch so locker flockig wirken, wie ich am Beginn meines Laufstiles war. Also das wäre so eine schöne Anwendung. Gilt nicht für jeden, aber die meisten Läufer können ihre Endzeit halten, wenn sie richtig dosiert diese 30 Sekunden Gehpausen einlaufen. Da wird man natürlich von ein paar Leuten überholt, aber die sammelt man danach alle wieder ein.
Ja.
Aber das ist bei uns, im Boston Marathon hast du das sofort. Also sobald da 5 Kilometer Laufstil ist, dann siehst du, einige Leute gehen dann sofort ins Gehen und danach sprinten die wieder los. Wenn ich das hier beim Münchner Stadtlauf mache, dann klatscht mir das Publikum zu. Komm, Opa, das schaffst du noch. Nur noch weit zur Zieli. Und dann müsste ich anhalten und denen meine Haribo-Schlange zeigen, um zu erklären, was ich hier mache, dass das nicht Ermüdung ist.
Ja.
Aber das geht natürlich nicht. Also deswegen, alle Zuhörer, die jetzt da sind, wenn ihr einen fitten Läufer seht, ob mit Pferdeschwanz so wie ich oder nicht, der zwischendrin ins Laufen kommt, bitte klatscht dem nicht zu, um zu sagen, das schaffst du noch. Der ist vielleicht eine coole Socke, der jetzt für 30 Sekunden den Creep aus seinen Haribo-Achillessehnen rausnimmt, damit er danach wieder locker flockig alle anderen überholen kann. Also das ist eine von mehreren Erkenntnissen, die man nur hat und einsetzen kann, wenn man weiß, dass das sehnige kollagene Bindegewebe andere biomechanische Belastungs- und Schonzeiten und Anpassungsmechanismen hat als die rötlichen kontraktilen Muskelfasern.
Ja, so Leute, ihr habt's gehört. Zum Laufen gehört nicht nur dazu, auch mal Intervalle zu ballern und sonst schnell laufen zu gehen, sondern auch um unsere Faszien dürfen wir uns kümmern. Und da ist es wie bei fast allen: zu viel ist nicht gut, also mehr ist schlecht, weniger ist mehr ist auch schlecht. Am besten ist da, so wie ich das jetzt gerade lernen durfte, die Balance. Und vielleicht haben wir ja sogar Glück und bei uns in Straßenrennen, die sind ja doch immer recht kompetitiv. Die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht, weil ich bin nämlich eher Team Slow but Steady. Ich laufe gerne langsam und dafür lange und guck mir auch gern die Umgebung an. Und ich würde mich freuen, wenn das in Deutschland auch Einzug halten würde, dass man mal 30 Sekunden gehen darf, weil damit tut ihr eurem Körper und vor allem auch den Haribos in euch echt was Gutes. Wie ist denn das dann, wenn wir so eine Methode anwenden und uns auch sonst um unsere Faszien kümmern? Was für einen Einfluss hat das denn genau auf die Lauftechnik oder die Laufeffizienz?
Ja, also anders als in der Muckibude, wo du mit konstanter Geschwindigkeit die Gewichte hebst und wieder senkst, geht es mehr um so beschleunigende, federnde Schwungkräfte dabei. Und das ist dem Läufer natürlich vertraut, gell? Also du könntest dieselben Muskeln auch durch Kniebeugen trainieren, aber wenn du, also Laufen ist ja ein Hüpfen, ein Springen von Bein zu Bein. Und das ist was anderes als Treppensteigen. Und das ist auch etwas, was uns Homo sapiens, unsere Fortbewegung, dramatisch unterscheidet von unseren nächsten Angehörigen, Schimpansen, Gorillas, Orang-Utans, dass wir auch vor allen Dingen in der Achillessehne ähnliche Eigenschaften haben wie ein Känguru. Und das ist bei den ganzen anderen Menschenaffen nicht so. Und es war ja schon vorher, bevor die Faszienforschung das dann beim Menschen untersucht hat, dass man bei den australischen Kängurus entdeckt hatte, die können 13 Meter weite Sprünge machen. Und da hat man gemeint, die hätten besonders explosive Muskelfasern in der Wade. Das war so logisch wie nur irgendwas. Also, dass die mehr Fast-Twitch-Fasern haben müssten in ihren Beinmuskeln als ein Koala-Bär. Hat man aber nicht gefunden. Also die haben auch nicht besonders kräftige Muskeln und auch nicht schneller explosiv kontrahierende Fast-Twitch-Fasern als Koala-Bären. Und man konnte das nicht erklären, wie die diese wahnsinnige Sprungkraft entwickeln, bis man aus Verzweiflung mal in der Sehne gestochert hat. Ist da was unüblich? Weil jeder hat gedacht, die Beschleunigung kommt aus den Muskeln. Ist doch logisch. Das kommt doch nicht aus dem Fettgewebe, auch nicht aus dem Knochen. Das bewegende Element sind doch die kontraktilen Muskelfasern. Und da war kein erklärbarer Unterschied. Und dann hat man in der Achillessehne bei den Kängurus, und da hat man sofort gesehen, da ist etwas dramatisch anders. Die haben nämlich eine höhere elastische Speicherkapazität. Also wenn du an denen ziehst, dann schnurren die ruckartig, also wie ein Katapult zurück. Und das tut es beim Koala-Bär nicht. Und das tut es auch beim Schimpansen nicht und beim Gorilla nicht. Aber bei Homo sapiens, unsere Achillessehne ist wie die von einem Känguru. Und das haben wir gemeinsam mit den Gazellen, das haben wir gemeinsam mit den Antilopen, mit den Kängurus. Also wir sind bei den Affen der hüpfende Affe. Und wenn man jetzt laufen geht, dann sagt man, ich bin Mensch, ich bin kein Gorilla. Mhm. Also ich praktiziere das, wofür uns die Evolution über viele hunderttausend Jahre spezialisiert hat. Und das hat unseren Körperbau, also das optimierte Rennen, ist das, was unseren Homo sapiens Körperbau mehr geprägt hat als irgendeine andere motorische Fähigkeit. Obwohl unsere Vormenschen sicher nicht 10 Stunden am Tag gejoggt sind. Aber fürs Überleben, ob sie ihre Gene weitergegeben haben, waren die Minuten oder Stunden in der Woche, wo sie gejoggt sind, die haben entschieden, werden sie gegessen oder haben sie selber was zu essen zu Hause. Gell? Deswegen ist die Ökonomie beim oder auch die Effizienz beim Rennen für Homo sapiens ein viel, viel größerer selektiver Vorteil gewesen, als ob wir ausdauernd wandern können. Das ist manchmal auch wichtig. Also, dass wir unseren Fuß umgebaut haben, dass wir ein Fußgewölbe haben, dass wir so eine lange und elastische känguruähnliche Achillessehne haben, dass wir den Gluteus Maximus als einziger Affe so aufgeblasen haben. Ganz, ganz viele, also über 20 verschiedene Details, kann man erklären, die sind fürs bessere Joggen gemacht. Nicht fürs bessere Schwimmen, Fahrradfahren, Gartenarbeit machen, Treppensteigen oder auch das ökonomischere Gehen. Also von daher, wenn du joggen gehst in der Woche, ist das wie wenn ein Vogel fliegt zum ersten Mal wieder, wenn er das lange nicht gemacht hat. Dafür hat, also I'm born to run, das kann man wirklich sagen. Also das ist so ein Pinguin, der kann auch ganz nett auf dem Land herumwatscheln. Aber wenn du den im Wasser siehst, wenn der pfeilschnell, dann merkst du, wow, dafür ist er geschaffen. Und so geht es mir. Ich kann auf dem Fahrrad schön strampeln. Ich kann auch gut Snowboard fahren und so weiter und schwimmen. Aber wenn du läufst, wie das geschaffen wurde auch. Also das wäre dann eher das barfußähnliche Laufen. Ich will aber nicht sagen, dass man das jetzt üben soll, ja. Aber wenn du das dann drin hast, dann merkst du, dafür wurde mein Organismus optimiert. Jetzt funktioniert jedes Sträubchen so, wie es abgestimmt ist. Und dazu gehört eben die elastische Rückfederung. Also das wäre bei einem rennenden Schimpansen ganz, ganz anders. Also da bin ich ein großer Fan. Und das sind hauptsächlich fasziale Eigenschaften, die uns dann beim Joggen unterscheiden von einem joggenden oder laufenden Gorilla oder Schimpansen.
Ja, ich glaube, das war jetzt für alle, die zuhören und für mich vor allem auch das Argument, wenn man mal wieder bei Familienfeiern sitzt oder aber sich mit Menschen auf Veranstaltungen unterhält, die dann sagen, ach, so viel Laufen, das wäre ja jetzt nicht meins. Ich war auf jeden Fall vorher schon Team Laufen und jetzt bin ich nach den paar Minuten, die wir uns hier unterhalten, definitiv auch Team Faszie. Ich wurde jetzt angefüttert, bin neugierig und würde gerne wissen, wie ich denn jetzt genau die Faszien effektiv trainieren kann, damit ich bald wie ein Känguru meine Läufe absolvieren darf.
Ja, also das, was du da gerade gesagt hast, das finde ich wunderbar. Also, dass man, also wer lange nicht gelaufen ist, der sagt, das ist nicht meins. Ja, und das ist aber kein Beweis, dass das nicht eigentlich unsere beste Funktion ist. Also stell dir so ein Rebhund, was im Hühnerkäfig gehalten wurde, was mal in der Kindheit geflogen ist, aber das ist ganz lange her und seitdem hopst es nur hier im Hühnergehege herum. Wenn du das jetzt oben aufs Dachwerk Stockwerk sagst und hier, ich geb dir die Freiheit, fliegt, das plumpst runter auf den Boden und schimpft und spuckt und sagt, das will ich nicht, lass mich zurück in mein Hühnergehege gehen, gell. Aber wenn du das langsam wieder machst, dass du die ersten Sprünge machst, ich glaube, dass dieses Huhn dann sagt, ich liebe zu fliegen. Also nicht beim ersten Flug. Das wäre so ähnlich, wie wenn du deinen stubenhockenden Kater, der seit 10 Jahren zu Hause neben dem Kamin ist, wenn du den mitten im Winter im Wald aussetzt und sagst, ich gebe dir die Freiheit. Du kaufst jetzt, der würde jämmerlich eingehen und auch hoffentlich sich beschweren. Obwohl er für die Wildheit ursprünglich geboren wurde. Und da ist die Frage, ist es zu spät? Und wenn ja, in welche Richtung können wir wieder uns in Bestimmung, also in die Richtung, für die unser Organismus auch geschaffen wurde, uns in die Richtung bewegen? Und da würde ich mit leichtem Hüpfen beginnen. Also mit leichtem Seil springen, dass man mal 10 Hüpfer macht. Da gibt's eine super finnische Studie. Da haben die 70-jährigen Rentner immer 10 Sekunden hüpfen lassen. Und zwar mit 70% ihrer maximalen Sprungkraft. Und da hat sich keiner von denen eine Wadenzerrung zugezogen. Also das ist die große Gefahr, wenn man plötzlich sagt, barfuß laufen oder hüpfen, dann verletzt sich einer von 20, 30 und das ist heutzutage zu viel. Also bei Turnvaterjahren konnte man das machen, gell, mit hüpfenden und schwingenden Übungen, aber das geht nicht. Man muss wissen, wie man das heute dosiert. Und in dieser 10 Sekunden hüpfenden Übung haben die mit 3 mal 10 Sekunden immer 1 Minute Pause, beruhig dich Opa, kannst du noch denken, wie heißt du und so weiter. Und dann haben die in der nächsten Woche 5 mal 10 Sekunden gehüpft und nach 11 Wochen hatten die ein Remodeling in der Achillessehne. Also das hat man funktionell draus geschlossen, die hatten eine höhere elastische Speicherkapazität. Also wenn man langsam, und zwar nur 3-mal die Woche haben die gemacht, Montag, Mittwoch, Freitag, immer 3-mal 10 Sekunden hüpfen. Also das würden wir jetzt auch im Altersheim machen. Also nicht mit jedem. Also wenn du eine Prothese hast, dann vielleicht doch etwas langsamer. Aber man kann auch so hüpfen, dass man nur mit den Fersen hochgeht und mit den vorderen Pfoten noch stehen bleibt. Und das kannst du machen und beim 5. Mal fliegst du und landest wieder und dann hüpfst du wieder, so dass nur die Fersen hochgehen und da muss man so ein bisschen ein spielerisches Feeling haben, dass es nicht um Anstrengung, no pain, no gain und die Runde schaffe ich noch. Und eine Kämpfermentalität, das kann ja auch Spaß machen, sondern mehr um so eine Leichtfüßigkeit, also so wie Kinder, die noch laufen. Also wir wüssten eigentlich wieder das Reaktivieren, was es in meiner Kindheit gegeben hat, dass man in den Hinterhöfen noch Kreidezeichnungen gesehen hat, wo egal ob in Australien oder in Nepal, bevor die Smartphones die Kinderzimmer erobert haben, haben Menschenkinder, also nicht Schimpansenkinder, haben hüpfende Spiele gemacht. Und ich denke, das hüpfende, spielerische Hüpfen ist genauso mit Homo sapiens und dem Child's Play, dem Kinderspiel, verbunden. Du hast ja, jede Spezies hat ein anderes Kinderspiel. Also junge Katzen spielen anders miteinander als junge Hunde oder Ziegen. Und junge Menschen machen hüpfende Spiele, egal ob Gummitwist oder Himmel und Hölle oder andere hüpfende Bewegungen. Und das sollte man auch wieder nicht nur im Kindergarten, sondern auch als Vorübungen zum Joggen, dass man Hopserlauf zum Beispiel macht. Also ich stoße mich mit dem linken Vorderfuß ab, habe eine kurze Flugphase und lande dann nicht wie beim Joggen auf dem rechten Fuß, sondern ich lande wieder auf dem linken. Dann mache ich einen Schritt rechts. Also Hopserlauf, müsste ich jetzt kompliziert erklären, aber probiert es mal aus. Das kennt man eigentlich noch. Und das hat einen antidepressiven Effekt, finde ich hochspannend. Also ich schaffe es, ich habe es meiner Frau bewiesen, ich kann joggen gehen und griesgrämig wieder nach Hause kommen. Ich schaffe das. Also es fällt mir schwer, aber ich schaffe das, ja. Also meistens ändert sich das ja, gell? Aber du kannst nicht hüpfen und griesgrämig bleiben. Das geht nicht. Da musst du eins von beiden aufhören. Also spätestens nach dem 10. Hüpfer hörst du auf mit dem Hüpfen und sagst, das ist doch ein Gäß. Oder aber du musst über dich selber lachen. Also das hat auch einen antidepressiven neurologischen Effekt, der hochspannend ist. Also deswegen, um deine Frage zu beantworten, so hüpfende Hopserlaufübungen wäre eine wunderbare fasziale therapeutische Vorbereitung für das Joggen.
Vielleicht ist es ja auch eine Idee für die Leute unter uns, die sich mit dem Lauf-ABC vielleicht auch etwas schwierig tun, wenn es einen antidepressiven Effekt hat, eventuell mit einer Hüpfübung anzufangen und auch mit einer Hüpfübung aufzuhören. Mhm. Weil dann geht ihr, wie ihr gehört habt, mit Spaßgarantie aus der ganzen Sache wieder raus. Und wie oft sollte ich denn meine Faszien in der Woche trainieren ungefähr?
Ja, das ist die Frage, was du mit Faszientraining meinst. Es gibt jetzt mehrere Bücher, die Faszientraining als Titel haben und wo nur die Rollen eingesetzt werden, gell? Die übrigens nur im Deutschen Faszienrollen heißen. Die heißen Foam Rolling und das hat vor 10, 15 Jahren Black Roll und Co. wunderbar clever im Deutschen, weil als Hartschaumrolle oder Schaumrolle, das wäre die korrekte Übersetzung, kannst du die nicht so attraktiv vermarkten. Und damals waren wir von der Forschung kommend stark, Quarks und Co., die erste Sendung, hat man gemerkt, Moment, das Bindegewebe hat doch eine große Funktion. Und dann haben die diese Foam Rolls einfach als Faszienrollen im Deutschen übersetzt. Obwohl kluge Leute schon damals gesagt haben, warum heißt es nicht Muskelrolle oder Lymphrolle oder Bindegewebsrolle oder sonst irgendwas Rolle, gell? Das war einfach eine Marketing-Initiative. Mhm. Und das kann man schon auch, die Faszien rollen. Also das Foam Rolling wurde gezeigt. Danach ist die Gelenkbeweglichkeit ist etwas beeinflusst. Oder auch die eine Studie von der Annika Griefan, die ich erwähnt habe. Die Verklebung, die Adhärenz ist danach geringer als vorher. Vermutlich, weil Hyaluronan in seinem Bindezustand. Das wird dann aus einem zähflüssigen Patex-Zustand wird das Hyaluronan zu so einem Schmiermittel für ein paar Minuten von der Rolle. Also von daher sind die Faszienrollen schon ein Behandlungsmittel, aber eigentlich würden multidirektionale Dehnungen mindestens so berechtigt sein, also dass man sich räkelt dehnt. Und zwar nicht nur einen einzelnen Muskel, sondern die ganze Kette. Also ein fasziales Dehnen ist eher so Yoga-ähnlich und ist eher so genüsslich wie ein Kater sich am frühen Morgen. Also der dazu gähnt und guckt, wo hat es ein öffnendes, lösenden, subjektiven Effekt, den ich von Ihnen spüre. Und das Dritte wäre eben, dass man schwingende, hüpfende Bewegungen macht. Also da kann ich am Seilzug nicht nur chronische Bewegungen machen, sondern auch kleine Federungsbewegungen in dem langgedehnten Endzustand, aber dann mit weniger Gewicht. Also das wäre ein Faszientraining, wäre zum Beispiel, wenn du Schneeschips oder Gartenarbeit machst, dass du das erstmal muskulär richtig schön mit geradem Rücken aus der Hüfte machst und dann mit gleichmäßiger Bewegung die Schaukel hebst. Aber wenn du dann als faszienkundiger Mensch würdest du die Schaufel nur halb so voll machen und mit leicht rundem Rücken eine federnde Bewegung machen. Und das wäre auch etwas, wenn du dich nach vorne bückst, um die Schuhe zu binden, dass du dann nach unten federst und elastisch nach oben kommst. Also du kannst dich natürlich heben, indem du Rückenstrecker aktivieren. Also so kannst du auch einen Langhantel heben und dann würdest du das mit geradem Rücken machen. Du kannst aber auch ein kleines Gewicht geben und kannst nach unten schnell beschleunigen und passiv über die Rückspannung von den Hosenträgern auf der Rückseite dann wieder, also eher federnde und schwingende Bewegungen, wieder auch in den Alltag oder auch in den Sport mit reintun. Und das wären so die verschiedenen Komponenten, also die Rollen oder ähnliche Selbstbehandlungsinstrumente, dann die multidirektionalen Dehnen, dann die elastische Federung und vor allen Dingen auch ein Wahrnehmungstraining. Das wären so die vier Komponenten von einem Faszientraining, die du heute, egal wo du Faszien oder in den meisten Faszientrainings auch angeboten bekommst. Also auf der Volkshochschule gibt's gute Kurse, Also seit 10, 15 Jahren hat sich das eigentlich schon auch im Gesundheitsbereich verbreitet.
Ergibt ja auch nur Sinn jetzt, wo ich quasi verstanden habe, dass es nicht einfach nur ein Bindegewebe ist, sondern der gesamte Komplex und was er eigentlich macht, dass man den dann auch multidirektional ansteuert und trainiert. Und wir hatten das ja vorhin schon, dass es auch ein zu viel gibt in der Belastung. Und jetzt ist die Frage, gibt es ein zu viel, was Faszientraining angeht? Also kann ich es übertrainieren?
Auf jeden Fall. Ja, also wenn du mit Training die elastischen Federungen genau. meinst, auf jeden Fall. Also das wären ja die Leute, das wäre das Läuferknie. Also da musst du dann aufhören, da gibt es wirkliche entzündliche Überlastungsschäden. Und das wäre dann, also Hüpfen ist ja eigentlich, also ein Jogger ist ein Faszientrainer. Weil der tut die Achillessehne so schnell belasten, dass er in der Flugphase von der elastischen Rückfederung. Also das wurde jetzt auch mit dem Ultraschall gezeigt, beim Joggen genauso wie beim Hüpfen, verkürzen sich die Muskelfasern in der Wade, wenn du dich vom Boden abschützt, praktisch nicht. Also die bleiben in derselben Länge und die Achillessehne, die verlängert sich und federt zurück. Also die Längenzunahme, die für das Abdrücken vom Boden zuständig ist, die kommt aus der Sehne und aus der Sehnenplatte, also aus dem faszialen Bindegewebe. Und die Muskeln sind eigentlich nur so ein Finger, der eine elastische Feder versucht, konstant in der Luft zu halten. Und die Feder schnurrt hoch und runter. Also von daher ist ein Jogger ist eigentlich ein Faszientrainer. Aber wenn der das zu häufig macht und vor allen Dingen zu häufig ohne Variationen, also wenn er immer im selben Laufstil, also immer in derselben Schrittlänge, also so wie das beim Leiterwagen optimal wäre, aber wenn eben Gelatine mit drin ist, dann sollte man die Schrittlänge auch variieren. Man sollte auch ein paar Dutzend Schritte mit Vorfußlauf machen und mit Rückfußlauf. Nicht, weil das für die Muskeln effizienter ist, sondern damit die Gelatine mal unterschiedlich belastet wird. Aber wenn man immer im selben Stil die Gelenke und die Faszien belastet, dann leiern die aus und dann gibt es solche Überlastungsschäden, auf jeden Fall.
Ja, also am besten einfach darauf achten, dass es nicht zu eintönig ist. Und wenn man gute Musik hört, auch mal ein, zwei Zwischenhüpfer machen. Oder wenn man was Schönes sieht, mal ein paar Sekunden gehen. Und so wie ich das verstanden habe, kann dann zumindest, was die Faszien betrifft, weniger schief gehen.
Ein toller Tipp, aber das geht natürlich nicht, wenn du auf deine Zeit achtest, dass du in der 30 Sekunden Laufpause mal rückwärts gehst oder joggst. Mhm. Da kommt man auch in eine ganz andere Wahrnehmung rein. Das ist jetzt in Asien viel verbreiteter als Tai Chi. Tai Chi macht man nur noch in der Provinz. In den Städten wird rückwärts gehen praktiziert. Weil das nicht nur, also man landet ja mit den Füßen dann viel weniger trampelig und tastet den Boden, weil man sieht ihn ja nicht, gell? Und wenn man also nach dem Rückwärtsgehen dann wieder vorwärts geht oder joggt, das braucht so 5 bis 10 Schritte, bis man seinen Stil gefunden hat, aber dann merkt man, wow, ich bin viel leichtfüßiger, weil das sinnliche Tasten auch zugenommen hat. Also ich komme aus meinem monotonen Tunnelblick raus, geht sehr schnell, wenn man rückwärts geht, das macht man nicht so gut mit Tunnelblick. Also man geht in ein weites Wahrnehmungsfeld und benutzt auch die landenden Füße als Fühler. Und mit diesem Fühlergefühl kann ich danach wieder joggen die nächsten 10 Minuten. Also das ist ein ganz schöner Trick. Aber man verliert ein paar Sekunden.
Aber ich werde es definitiv die Woche ausprobieren, sobald ich die Laufschuhe wieder schnüren werde. Probiere ich das aus, definitiv. Und als letztes habe ich noch eine Frage. Und zwar ist es ja oft so, beziehungsweise habe ich das Gefühl, dass alles, was wir tun, mit der Ernährung zusammenhängt. Ist es denn auch bei Faszien so? Also wie können wir mit unserer Ernährung die Faszien unterstützen?
Ja, da ist für mich einer der Vorreiter, ist für mich der Kurt Mosetter, der sich also im Bindegewebe sehr auseinandergesetzt hat und vor allen Dingen auch die Molekularbiologie kennt. Man kann eigentlich sagen, alles was anti-entzündliche Ernährung ist, also was auch evidenzbasiert anti-entzündlich ist oder Ernährungsstil, dass das auch faszienförderlich ist. Also das kann man schon mal, da findet man viel Gemeinsames. Und das kann man dann nachlesen, was ist eine antientzündliche Ernährung. Zusätzlich wird aber die Gelatine nochmal interessant. Das geht leider nicht vegan. Mhm. Also Gelatine ist ja gekochtes tierisches Bindegewebe. Und da gibt's jetzt, ich war am Anfang sehr skeptisch, oder Kollagenpeptide vom Müller-Wohlfahrt oder von wem auch immer. Also das ist jedenfalls, das ist kollagenes Bindegewebe. Und das wird eigentlich auch in die Aminosäuren einzeln zerlegt und wieder aufgebaut. Von daher hättest du sagen können, dann kann ich doch jedes Protein nehmen. Nee, es gibt aber Studien, die zeigen, beim Aufbau von kollagenem Bindegewebe, also wenn du ein Sehnentraining machst oder die Achillessehne versuchst, reißfester zu machen, dann funktioniert die Kollagensynthese besser, wenn du zusätzlich zu deiner gesunden Ernährung und zu den Proteinen, die du nimmst, noch Gelatinen, einen Esslöffel mit dazu nimmst. Oder eben, dann wird's besser aufgenommen, diese Kollagenpeptide. Also da gibt's jetzt 4 bis 5 gute Studien, die das überraschenderweise gezeigt haben.
Ja, das ist sehr interessant. Alles klar, also das war ein echt mega spannendes Gespräch und ich glaube, ich habe selten in so kurzer Zeit so viel dazulernen dürfen und dabei auch noch zu verstehen, worum es geht. Und ich glaube, das ging unserer Zuhörerschaft auch so. Deshalb vielen lieben Dank, dass du hier dein Wissen mit uns geteilt hast. Und welche Anlaufstellen hast du denn noch für unsere HörerInnen, wenn sie mehr von dir sehen, wissen oder hören wollen?
Ja, ihr könnt schauen, also unter somatics.de, das ist so eine Webseite von uns, oder auch fascialresearch.de findet ihr mehr Informationen. Und schaut euch um und guckt einfach selber, was euch Spaß macht, wenn ihr mehr so diesen hüpfenden, sinnlichen Laufstil, also wie das Kinder auch gemacht haben. Ich bin auch ein großer Fan von dem Dan Lieberman, habe gerade die Nachricht bekommen, wir bekommen ihn. Nächstes Jahr gibt es hier in München einen großen Kongress. Da haben wir sämtliche Räume vom Campus im Olympiapark gemietet. 14. bis 16. März 2025, Connective Tissue in Sports Medicine. Das machen wir aber zusammen mit National Strength and Conditioning Association, großen Summit. Und da hat der Dan Lieberman gerade, das ist dieser Barfußprofessor ursprünglich mal gewesen. Und den haben wir als Keynote-Redner. Also wer sich dafür interessiert, der kann ihn dort selber mitkriegen oder auch andere Sachen, die er geschrieben hat. Ich finde ihn super.
Danke dir. Und die Links dafür findet ihr wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Danke, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder aber Apple Podcasts dalasst. Und über ein Abo bei Instagram unter achilles.running freuen wir uns genauso. Bis dahin, bleibt geschmeidig und keep on running.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.